ARD. Contentwarnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Hello, hello, hello. Ihr seid zurück bei uns. Wie schön. Jeden Freitag gibt es bei uns eine neue Folge von unserem True Crime Podcast. Und egal, ob ihr uns schon seit über 3 Jahren verfolgt oder gerade erst dazugekommen seid, danke für eure Treue. Ohne euch könnten wir das hier alles gar nicht machen.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Alex sitzt mir eigentlich immer gegenüber, aber heute gähnende Leere vor mir hier im Studio. Kein Strafverteidiger, nur Strohballen, die hier durchs Studio rollen. Alex, du bist gerade in Hamburg unterwegs.
Ja, im schönen Hamburg, auch wenn das Wetter hier nicht so schön ist, aber das kenne ich ja schon, denn ich habe ja ein halbes Jahr in Hamburg gelebt.
Warum du heute im hohen Norden unterwegs bist, das werden wir euch natürlich heute auch noch erzählen. Die letzten Folgen haben wir sehr intensiv über den Doppelmord von Koblenz gesprochen. Wenn ihr jetzt gerade erst dazugekommen seid, empfehle ich euch, die 3 Teile, die wir dazu schon gemacht haben, zuerst zu hören, damit ihr wirklich den vollen Durchblick habt. Und wir haben es euch letzte Woche schon angekündigt. Wir haben heute eine Premiere, denn wir werden heute nicht nur über einen Verurteilten sprechen, sondern mit einem Verurteilten oder besser gesagt mit einer Verurteilten, mit Henrike Schemmer, die bis heute beteuert, sie habe diesen Doppelmord an ihren Schwiegereltern nicht begangen und säße unschuldig im Gefängnis.
Und auch mit ihrem Mann, mit Bernd Schemmer, der eine ganze Zeit lang selbst unter Mordverdacht gestanden hatte und der bis zum heutigen Tage zu seiner Ehefrau steht und hält.
Bevor wir mit den beiden aber hier sprechen werden, wollen wir euch nochmal kurz ganz transparent machen, wie du, Alex, zu diesem Fall stehst. Du und deine Kollegen, ihr strebt ein Wiederaufnahmeverfahren für die Familie an. Hol uns nochmal kurz alle ab, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Ich hatte, so wie viele andere True-Crime-Fans vermutlich auch, die SWR-Doku Mord ohne Beweise gesehen, in der sich ein Kriminalist und ein Aussagepsychologe den Doppelmord von Koblenz mal vorgeknöpft haben und nochmal anhand des Urteils versucht haben, Henrike Schemmers Verurteilung nachzuvollziehen. Und am Ende dieser Doku ist mir ein Stück weit die Luft weggeblieben. Denn ich konnte schier nicht glauben, dass Henrike aufgrund der Beweis- bzw. vielmehr Indizienlage, die einem da präsentiert wurde, verurteilt werden konnte. Und das war der Grund, warum ich dann eigeninitiativ Henrike im Gefängnis angeschrieben habe und einmal gebeten hatte, mir das Urteil zuzukommen, weil ich mir das aus reinem Interesse ansehen wollte, weil ich es, wie gesagt, nicht glauben konnte. Und als mir dann Henrike das Urteil zuleitete, war ich eigentlich nur noch verblüffter, weil ich nach Lektüre des Urteils der festen Überzeugung war, Henrike kann diese Tat nicht begangen haben.
Das ist natürlich deine Meinung. Es gibt ein rechtskräftiges Urteil dazu und wir haben das ja in den letzten Folgen, all die Indizien sind wir schon zusammen durchgegangen. Ganz wichtig ist eben an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass wir bisher über den Prozess berichtet haben. Der ist abgeschlossen. Henrike wurde vom Gericht als Mörderin verurteilt und jetzt im Nachgang vertrittst du eben in deiner Tätigkeit als Strafverteidiger Henrike Schemmer und kämpfst eben für die Wiederaufnahme und bist damit natürlich auch in diesem Podcast hier parteiisch. Alex, lass uns nochmal eintauchen ins Jahr 2013, als der Prozess verhandelt wurde. Wenn man sich Medienberichte von damals ansieht, dann wird einem erstmal bewusst, was für ein großer Prozess das damals war und wie viele Menschen an diesem öffentlichen Prozess teilhaben wollten.
Ja, du konntest dich den Schlagzeilen ja fast gar nicht entziehen. Alle großen Boulevardmedien haben darüber berichtet, auch das Fernsehen, weil der Fall nicht nur aufgrund seiner Brutalität sich in Anführungszeichen ausgezeichnet hat, sondern auch die Tatsache, dass hier eine Frau als mutmaßliche Doppelmörderin vor Gericht stand. Und auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Es wäre und ist der erste und einzige Fall in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik, in dem eine Frau gleich 2 erwachsene Menschen getötet hätte. Das hat es so noch nicht gegeben und widerspricht auch jeglicher kriminalstatistischer Erfahrung.
Es war ja ein öffentlicher Prozess, so sieht es ja auch das Gesetz vor, damit die Öffentlichkeit eben beobachten kann, wie das Gericht das Recht anwendet. Und eine Stunde vor Beginn war der große Schwurgerichtssaal bereits voll. Da standen ganz viele, die gar nicht mehr reingelassen wurden. Vor allem Freunde und Nachbarn des getöteten Ehepaars waren da und wollten die angeklagte Schwiegertochter sehen, die die beiden umgebracht haben soll. Kriminalfälle haben Menschen ja schon immer fasziniert, aber es gab da ja tatsächlich auch Leute, die sich extra für den Prozess freigenommen haben. Was glaubst du, macht diese Faszination aus, bei so einem Prozess mit dabei zu sein?
Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Motive, einem solchen Prozess beizuwohnen. Es gibt diejenigen, die die beteiligten Menschen kannten, sei es auf Opfer-, sei es auf Angeklagtenseite. Aber auch diejenigen, wie du es ja schon gesagt hast, die eine gewisse Faszination für das Böse, sage ich jetzt mal, empfinden, die wissen wollen, was ist das für ein Mensch, dem eine solch brutale Tat vorgeworfen wird. Und da spiegelt sich, glaube ich, auch eine ganz generelle Faszination der Menschen wider. Denn wenn du mal allein in unser Fernsehprogramm guckst, aber auch bei den ganzen Streamingdiensten, es gibt eigene Rubriken zum Thema Crime, es gibt so viele Serien, so viele Filme, die sich mit dem Verbrechen, mit Horror, mit Grausamkeiten auseinandersetzen, dass man schon fast sagen muss, ich glaube, dass das dem Menschen einfach so ein Stück weit innewohnt, da eine gewisse Faszination dafür zu verspüren. Und sei es nur, weil man eine Art innere Sicherheit damit befriedigt, dass es einen selbst nicht betrifft oder betreffen kann.
Ja, die Faszination für Kriminalfälle gibt schon immer und es gab auch im Hintergrund jede Menge Spekulationen zu diesem Fall in Online-Foren. Menschen, die über den Prozess berichtet haben oder einfach nur das Bedürfnis hatten, ihre Meinung runterzuschreiben. Und bis heute diskutieren ja ganz viele Hobbydetektive online über diesen Fall. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was da so abgeht im Netz, haben wir für euch mal drei der gediegeneren Kommentare zu diesem Fall rausgesucht.
Egal, wie man zu der Verurteilten stehen mag, eins muss man ihr aber lassen. Sie hat das perfekte Verbrechen hingekriegt, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Bitte nicht falsch verstehen, aber eine Hausfrau, die mehr oder weniger aus Frust und Habgier natürlich so ein Ding dreht, das hätte ich fast keiner Frau zugetraut. Ich meine, die ganze Kaltblütigkeit, Beherrschbarkeit und Souveränität, mit der die alles gemeistert hat, zeugt doch eher für eine Tat aus dem organisierten Verbrechen.
Ihr vielleicht größter Fehler, um von sich abzulenken, war, dass sie das nicht wie einen Raubmord frisiert hat. Ich meine, sie wusste wahrscheinlich, wo Wertgegenstände aufbewahrt wurden, hätte diese mitnehmen und im Rhein verschwinden lassen können, hier eine Schublade öffnen und rumwühlen, da kaputte Vasen und so weiter und so weiter. Also so, wie es nach einem Raubmord aussieht.
Ich bin der Meinung, dass dort noch etwas übersehen worden ist. Der Täter ist von vorne auf den Ehemann zugegangen und dieser wurde mit 3 Messerstichen getötet. Er hat nicht geschrien oder so und seine Ehefrau bleibt seelenruhig im Bett liegen. Der Motorradfahrer, äußerst merkwürdig. Und in der Zeitspanne ist so etwas, denke ich, nicht zu schaffen. Sie haben einen Schuldigen gesucht und da kam Frau S. gerade recht.
3 Stimmen, die zeigen, was für ein Aufsehen dieser Fall bis heute erregt. Und das, obwohl das Urteil dazu vor über 10 Jahren gesprochen wurde. Seitdem sitzt Henrike im Gefängnis und dazu wollen wir jetzt selbst mit ihr sprechen. Jetzt stellen sich manche von euch vielleicht die Frage, warum macht ihr das? Warum gebt ihr einer verurteilten Mörderin ein Forum? Darüber haben wir natürlich auch diskutiert, was spricht dafür, was spricht dagegen. Aber auch für Verurteilte gilt das Recht der freien Meinungsäußerung. Ihr seid alle smart. Ihr wisst, dass wir mit diesem Interview hier nur eine Seite beleuchten und dass wir die Gegenseite, also die Staatsanwaltschaft oder die Richter, die damals dieses Urteil hier gefällt haben, dass wir die heute nicht hier haben und dass wir in dieser Folge hier natürlich auch nicht neutral sein können. Also ganz wichtig für euch, das im Hinterkopf zu behalten. Wir, also ich und meine Redaktion im Hintergrund, wir nehmen mit dem Interview hier keine Position für oder gegen Henrike Schemmer ein. Fest steht, die Ermittler und das Gericht sehen ihre Schuld nach wie vor als erwiesen an. Alex hingegen meint, dass Henrike zu Unrecht verurteilt wurde und setzt sich jetzt für ein Wiederaufnahmeverfahren ein. Und mittlerweile ist auch Henrike Schemmer im Studio in Hamburg angekommen. Hallo Frau Schemmer.
Hallo.
Einige von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, wie kann denn jemand, der eigentlich im Gefängnis sitzen sollte, jetzt in einem Studio in Hamburg sein? Sie haben sich heute Hafturlaub genommen.
Ja, ich bin ja schon länger im Freigang, was bedeutet, dass ich einem ganz normalen Alltag nachgehen kann, einem Beruf oder etwas lernen. und abends zum Schlafen wieder in der Anstalt erscheinen muss. Und jeder Inhaftierte, der einen Anspruch auf Urlaub hat, das hat eben mit der Länge zu tun, ob man sich schon dafür qualifiziert hat, hat 21 Übernachtungen im Jahr. Hört sich viel an, ist aber verschwindend wenig.
Seit wann haben Sie denn diese Hafterleichterungen?
Die habe ich jetzt seit vorletztem Jahr Mai.
Sie sitzen jetzt seit 11 Jahren im Gefängnis. Sie haben die lebenslange Freiheitsstrafe und noch die besondere Schwere der Schuld, wurde mit dazu festgestellt. Alex, kannst du uns das mal ein bisschen einordnen? Ist das, sage ich jetzt mal, normal, dass man dann nach 10 Jahren Hafterleichterungen bekommt? Oder ist das etwas Außergewöhnliches?
Nein, das ist nichts Außergewöhnliches. Also grundsätzlich gilt, wenn man zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wurde, dass dann etwa nach 10 Jahren, wobei das vom Vollzugsplan abhängig ist, es ist auch vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt, jedenfalls regelmäßig dann die ersten Vollzugslockerungen gelten. Bei der besonderen Schwere der Schuld, wenn die also auch noch on top festgestellt wurde, sind die meisten Vollzugsanstalten deutlich strenger. Und das ist auch so ein Punkt, der mich verwundert hat, im Positiven, dass man Henrike trotz der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld letztlich schon zu einem solch, in Anführungszeichen, frühen Zeitpunkt im Vergleich zu anderen Verurteilten, diese Möglichkeit schon eingeräumt hat, was für mich wieder ein ganzes Stück dafür spricht, dass man sich seitens der Behörden alles andere als sicher ist, dass hier die Richtige im Gefängnis sitzt.
Ich habe aber auch, da muss ich dazu sagen, nicht einfach nur die Erlaubnis bekommen von der Anstaltsleitung. Ich habe Jahre vorher schon ein Gutachten erstellen lassen von einer unabhängigen Psychiaterin, was die Sozialtherapie angeht. Und bevor ich dann diese Freigaben für Urlaub und Freigang bekommen habe, wurde nochmal ein Gutachten erstellt vom Prognosezentrum. Und wenn die sagen würden, Frau Schemmer ist eine Gefahr für die Gesellschaft, für ihre Familie oder wen auch immer, hätte die Anstaltsleitung dem nie zugestimmt. Also das ist nicht einfach so geschehen. Ich habe zwei Gutachten, in denen steht, dass ich nicht nur kein Gewalt, sondern auch kein Aggressionspotenzial habe und.
Wie kann man sich denn jetzt so einen, ich sage mal, Gefängnisalltag vorstellen?
Ja, Gefängnisalltag bedeutet erst einmal, naja, nicht ganz 24/7, es kommt drauf an, auf was für eine Abteilung man lebt, aber man hat einen Haftraum zwischen 8 und 10 Quadratmeter, muss arbeiten gehen, einige schaffen es nicht oder es ist auch nicht für jeden Arbeit da, man ist eingesperrt. Sie sind gezwungen, mit bestimmten Menschen dort zu leben, das Essen ist auch nicht unbedingt das Beste, zumindest ist es nicht wirklich gesund. Man bekommt gesagt, jetzt kannst du duschen, jetzt hast du Freistunde, das heißt, da dürfen sie eine Stunde raus. Wenn es dann gerade regnet und eine Stunde später, wenn sie wieder rein müssen, hört der Regen auf, das interessiert niemanden, dann gehen sie wieder rein, zum Beispiel.
Tagsüber sind sie jetzt seit einem Jahr draußen unterwegs?
Ich bin seit einem Jahr draußen unterwegs, genau. Man muss natürlich so einige Dinge anmelden. Das heißt, ich habe einen Anspruch, zweimal in der Woche einkaufen zu gehen. Dann müssen wir mittwochs vorher einen Plan abgeben, in dem alle Arzttermine, die Einkaufszeiten eingetragen sind. Das reicht man ein, damit die Anstalt natürlich weiß, okay, Dienstag von 15 bis 18 Uhr ist Frau Schemmer einkaufen. Man kann nicht einfach raus. Man meldet sich auch ab im Büro, wenn man geht. Man meldet sich, wenn man wiederkommt, auch an. Das wird auch festgehalten. Und dann sehen Sie ja auch, kommt derjenige pünktlich oder auch nicht.
Ist in diesen Zeiten jemand bei Ihnen?
Nein.
Das ist dann praktisch, man hat wirklich Freigang. Ich frage nur so, weil sich das, glaube ich, viele gar nicht vorstellen können, dass man dann sowas wie Hafturlaub hat, dass man dann auch rausgehen kann. Das ist, glaube ich, für viele gar nicht greifbar, weil man sich immer, vielleicht hat man zu viele Filme und Serien geguckt, dass man sich vorstellt, dass jemand dann wirklich genau diese 20 Jahre eingesperrt ist und dann erst wieder rauskommt.
Das würde ja niemals funktionieren. Sie können einen Menschen nicht lange einsperren und dann sagen, komm klar in der Welt.
Das System der Resozialisierung.
Nein, das funktioniert nicht.
Stichwort Resozialisierung. Du kannst ja nicht jemanden wegsperren und dann auf den Tag X rauslassen und dann ist alles wieder gut. Du musst ja Menschen, vor allem Menschen, die jahrelang weggesperrt sind, auch wieder langsam an ein Leben in Freiheit gewöhnen.
Auch an die Verantwortung. Und wir haben ja auch viele Frauen, die es gar nicht gewöhnt sind, einem geregelten Tagwerk nachzugehen, pünktlich aufzustehen. Natürlich ist man im Haupthaus, also dort, wo all die sitzen, die keinen Freigang oder einen offenen Vollzug haben, gezwungen zu arbeiten. Aber dieses freiwillig aufstehen, sich selber kümmern, sich Arbeit besorgen, zu Vorstellungsgesprächen gehen, im Freigang, wir sind ja in anderen Gebäuden, wir sind also komplett getrennt vom Haupthaus, ist es ja auch so, dass wir uns selbst versorgen. Jeder geht einkaufen, wir haben dort eine gemeinsame Küche, wir leben dort wie in einer WG. Jeder hat sein ungefähr 11 Quadratmeter Zimmer. Badezimmer, Toilette, Waschmaschinen, Wäschetrockner und Küche wird geteilt. Und das muss man selber organisieren. Da wird nur das Haus abgeschlossen und wer kommt, meldet sich im Büro, dann geht einer mit und schließt das Haus auf. Mhm. Also oben ist man nicht eingesperrt, nein.
War es denn auch mal schwierig mit Mitgefangenen?
Ja, natürlich. Innerhalb von 12 Jahren kommen so viele verschiedene Menschen auf einen zu. Aber ich bin eigentlich auch dankbar dafür, auch wenn ich mit dem Urteil hadere und die Zeit gerne rückgängig machen oder darauf verzichten würde. Ich habe die gleichen Vorurteile gehabt wie jeder, der das jetzt hört, in Bezug auf Menschen, die im Gefängnis sitzen. Die sind alle schlecht, die sind alle dumm, die sind alle aggressiv und. Mit denen möchte man nichts zu tun haben. Ich habe viele wertvolle Frauen kennengelernt. Das sind für mich meine kleinen Wegbegleiter, weil ich es ohne diese Frauen nicht geschafft hätte.
Sind das auch Freundschaften, die entstanden sind, die auch nach der Zeit in Freiheit noch weiterleben werden?
Nein.
Nein.
Hier, das ist alles Ballast, auch wenn wir uns gut verstanden haben, uns gegenseitig unterstützt haben. Es ist immer die Erinnerung an diese furchtbare Zeit und man sollte da einen Strich machen.
Sie sind jetzt seit über 10 Jahren im Gefängnis für einen Doppelmord, den Sie, so beteuern Sie, nicht begangen haben. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass der Fall nochmal neu aufgerollt wird?
Wir haben immer wieder diverse Anwälte, da haben wir im Moment auch nicht den ersten, Hoffnung gemacht, dass das zu schaffen ist. Ich hoffe immer, dass Gerechtigkeit am Ende siegt. Ich habe eine ganz, ganz tolle Familie, die mich immer wieder gestärkt hat, wenn ich gesagt habe, es lohnt nicht mehr, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht, dass mein Mann wieder Geld in die Hand nimmt und versucht zu helfen, weil das ist ja alles nicht umsonst, sondern das sollte dann eher für unsere Kinder angelegt, auf Seite gelegt werden. Aber meine Familie glaubt so fest daran und es steckt an.
Für die Freiheit zu kämpfen, für die Unschuld zu kämpfen, hat ja auch auf Anwaltsseite mit sehr viel Optimismus zu tun. Denn die Chancen, auch darüber haben wir schon oft genug gesprochen, sind ja schwindend gering. Und was mich bei Henrique und dem Fall von Anfang an positiv gestimmt hatte, war der Fakt, dass ich Henrique zu einem Zeitpunkt kennengelernt habe, wo sie schon einen größten Teil ihrer Haftstrafe verbüßt hat. Also zu einem Zeitpunkt, wo viele sich damit abgefunden haben. Und wenn du dann jemanden hast, und das hast du tatsächlich eher selten, der dann immer noch so verbissen für seine Unschuld kämpft, um darzulegen, dass ihm hier Ungerechtigkeit widerfahren ist, das ist ein Zeichen, das einen selbst auch als Jurist, auch als Anwalt sehr positiv stimmt, denn das ist dann doch eher ungewöhnlich.
Sie haben gerade eben schon gesagt, dass Ihre Familie eine sehr große Stütze für Sie war. Wie ging es Ihnen emotional die letzten Jahre?
Oh je. Also ganz am Anfang habe ich ja immer noch geglaubt, es gibt einen Freispruch. Dann gab es den nicht. Und dann habe ich für mich überlegt, okay, das ist ja irgendwie vergleichbar mit einer schweren Erkrankung. Und dann gibt es da Ärzte, in meinem Fall heißen die Anwälte, die sagen, wir können helfen. Und für mich war immer die Aussage, es gibt keine Chance mehr. Sie müssen das bis zum Ende absitzen. Der Moment, wenn der Arzt sagt, es ist nicht mehr zu therapieren. Und dann hatte ich alles vorbereitet, aus diesem Leben zu scheiden, um meine Familie freizugeben. Ich wollte nicht, dass mein Mann diese Jahre wartet, sich vielleicht Anfeindungen aussetzen muss, beruflich Probleme hat. Ich wollte nicht, dass meine Kinder, wenn sie jemanden kennenlernen, und das ist was Ernstes, und dann die potenziellen Schwiegereltern treffen, es wird gefragt, wo ist denn deine Mutter, dass sie sagen müssen, die ist im Gefängnis. Ich habe mir gedacht, wenn die erzählen können, meine Mutter lebt nicht mehr, dringt ein pietätvoller Mensch nicht mehr in sie ein, dann ist es so. Und sie müssen halt nicht immer und immer wieder sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Also das war lange, lange mein Plan. Und nach 4,5 Jahren Gefängnis kam die Anstaltsleitung irgendwann auf mich zu und meinte, Frau Schemmer, wir fahren Sie jetzt mal 2 Stunden nach Hause. In Begleitung, gut, mache ich mit. Wir sind dann halt mit dem Transporter der JVA und mit 2 Bediensteten nach Hause gefahren. Zu Hause durfte auch nur meine Familie sein. Und als ich zu Hause reinkam, nach 4,5 Jahren Abstinenz, habe ich das Gefühl gehabt, es hat sich nichts geändert. Und es wird sich auch nichts ändern. Und in dem Moment konnte ich mit meiner Seelsorgerin, das war damals eine ganz, ganz tolle Frau, mit ihr sprechen und habe gesagt, ich lasse mich jetzt auf diesen Weg ein und versuche, das zu überstehen. Und dann habe ich jeden einzelnen Tag abgearbeitet. Ich habe nie gedacht, in 3 Monaten hast du Geburtstag oder dann und dann ist Weihnachten. Ich bin morgens aufgestanden, habe mein Tagwerk erledigt, habe abends dafür gedankt, dass der Tag überstanden ist und bin eingeschlafen.
Was waren in der Zeit die quälendsten Gedanken?
Dass ich irgendwie verschwinde. Dass man keine Bedeutung mehr spielt im Leben der anderen. Das war immer meine Angst.
Wie haben Sie Ihren Kindern das damals erklärt, dass die Mama jetzt nicht mehr da ist?
Da musste ich nichts erklären. Ich wurde verhaftet und das war dann Aufgabe meines Mannes. Ich habe sie ja gar nicht mehr gesehen.
Auch der Mann von Henrike Schemmer, Bernd Schemmer, ist heute hier. Was war damals an diesem Tag los in Ihrem Kopf? Wie haben Sie Ihren Kindern das erklärt, dass die Mama jetzt nicht mehr da ist?
Also ich kann mich an den Tag noch genau erinnern. Meine Frau und ich waren in Gronau, weil an dem Tag musste ich nicht arbeiten und wollten einfach den Tag zusammen mal ein bisschen genießen. Und als wir zurückkamen, kamen wir auf die Idee, dass wir noch Vanilleeis mit Orangensaft uns machen. Und dazu ist dann meine Frau losgefahren mit meiner Tochter mit dem Roller. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das schon beim Reingehen war oder beim Rausgehen, ist sie da verhaftet worden. Und ich war mit den Zwillingen in dem Moment zu Hause. Und zeitgleich wurde bei uns zu Hause geklingelt. Da stand dann eine Mannschaft mit einem Durchsuchungsbefehl und ja, da sind die rein und ja, haben mir einen dicken Aktenordner auf den Tisch geknallt und haben gesagt, hier, lesen Sie sich durch, da steht alles drin, warum wir Ihre Frau jetzt verhaftet haben. Ich sage, Moment mal, erstens brauche ich die nicht durchlesen, ich weiß, dass meine Frau das nicht war und was soll das hier alles? Ja, die haben also das ganze Haus auf den Kopf gestellt, sind auch sehr, sehr, sehr ruppig mit den Kindern umgegangen. Ja, die wussten ja natürlich dann auch direkt Bescheid, ja.
Wie war die Zeit danach mit den Kindern alleine zu Hause?
Ja, also das war nicht einfach. Ich war ja auch die meiste Zeit unterwegs im Außendienst, häufig nicht zu Hause. Von daher hatte meine Frau die Hauptaufgabe der Erziehung und des Organisatorischen, was zu Hause eben alles anfällt. Und ich habe mich um meinen Job gekümmert und plötzlich war ich der Hausmann. Wie soll ich sagen, man hat ja keine Übergabe in dem Sinn gemacht. Man hat gesagt, pass mal auf, bei dem ist so und so und da musst du hier ein bisschen aufpassen und da und keine Ahnung und denk dran. Nee, ich stand plötzlich da, bin ins kalte Wasser geworfen worden mit meinen Problemen, mit der Situation, sage ich mal, ein Dreivierteljahr vorher die Eltern verloren zu haben. Jetzt ist die Frau, für mich war das wie eine Entführung. Damit konnte ich erst gar nicht umgehen. Das habe ich selbst so kaum gemerkt, aber die Kinder haben mit mir später mal gesprochen und haben gesagt, Papa, du warst völlig neben dir. Ich bin vom Innersten her, vom Herzen her, bin ich davon überzeugt, dass meine Frau unschuldig ist. Und ich kann mich an den Tag erinnern, wo wir meine Eltern gefunden haben. Auf der Hinfahrt nach Koblenz. Ich bin gefahren, meine Frau war dann auf dem Beifahrersitz, weil so lange Strecken, also Autofahren ist nicht so unbedingt ihr Ding. Und da hat sie sich rumgedreht zu den Kindern, weil meine Mutter hatte ja Geburtstag an dem Wochenende und hat abgefragt, welche Geburtstagslieder die Kinder noch singen können. Und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, wie wir meine Eltern aufgefunden haben, in welchem Zustand. Und das soll meine Frau gewesen sein. Und 2 Tage später oder 1,5 Tage später sitzt sie da neben mir, völlig entspannt und überlegt, welche Liedchen die Kinder zum Geburtstag der Oma vorsingen können. Also beim besten Willen, wenn ich an der Stelle gewesen wäre und hätte das getan, da würden mir ganz andere Sachen durch den Kopf gehen. Abgesehen davon hat meine Frau immer dafür gesorgt, dass wir einen guten Kontakt zu meinen Eltern hatten, dass der Kontakt auch nicht abgebrochen ist. Ich bin da eher so ein bisschen der Schlunzi, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frau hat die Besuche organisiert, die hat meine Eltern eingeladen. Ganz ehrlich, zu dem Wochenende wusste ich noch nicht mal, dass meine Mutter Geburtstag hatte. Ja, und das Gleiche gilt für meinen Vater. Also Geburtstage sind für mich nicht präsent in dem Sinn. Das heißt nicht, dass ich meine Eltern nicht gemocht habe oder nicht geliebt habe, ganz im Gegenteil. Ja, aber das, ja.
Gab es denn jeden Moment, in dem Sie mal gezweifelt haben?
Nein. Also es kamen Leute auf mich zu, die gesagt haben, pass mal auf, bei dem Urteil musste ich von deiner Frau trennen. Ich sagte, wofür soll ich mich denn von meiner Frau trennen? Meine Frau hat doch nichts getan. Das ist ein falsches Urteil, das ist ein Fehlurteil. Was sie da sich zusammengeschrieben haben und gemacht haben, ist doch nur aufgrund des enormen Drucks der Presse und der Gesellschaft entstanden, dass sie jemanden einkochen müssen, einen jemanden präsentieren müssen und meine Frau ist nun mal das Opferschaf. Also in dem Zusammenhang muss ich natürlich sagen, ich kenne ja natürlich die Akten, habe mir die durchgeguckt und habe auf einmal festgestellt, dass immer nur ganz gezielt in unsere bzw. auf Henrikes Richtung ermittelt wurde. Diese ganze Vorgehensweise wurde ganz speziell auf sie zugeschnitten und darauf, dass sie verhaftet werden kann.
Das ist jetzt Ihre Sicht. Es gibt ja ein rechtskräftiges Urteil. Ich würde noch mal gern zu dem Moment zurückspringen, als Sie Ihre Eltern gefunden haben. Ihre Frau wurde dafür ins Gefängnis gesteckt. Wie haben Sie überhaupt den Tod Ihrer Eltern verarbeitet in dem Moment?
Gar nicht. Da ist ja gar keine Zeit für. Ja, also erstmal ist das so unglaubwürdig. Man sieht das, man meint, man wäre in einem Film drin und ist auf einmal Hauptdarsteller. Ja. Der Körper schützt einen oder der Kopf schützt einen da schon ziemlich. Und die Verarbeitung, naja, die hat eigentlich bis heute nicht richtig stattgefunden, weil es hat ja nicht, es ging alles so Schlag auf Schlag, obwohl da ziemlich viele Zeiträume zwischen sind, aber es musste organisiert werden, wie geht's mit den Häusern weiter. Da muss sich drum gekümmert werden. Es musste, weiß ich nicht, Notarsachen, dann mit der Erbschaft und alles, was dazugehört, das musste alles organisiert werden, gemacht werden. Die Beerdigung musste organisiert werden und da reibst du dich nachher auch irgendwo auf.
Ihre Frau sitzt seit über 10 Jahren im Gefängnis. Mhm. Ihre Eltern sind gestorben. Wie schaffen Sie es überhaupt? Woher schöpfen Sie Ihre Kraft, so zu Ihrer Frau zu halten?
Aus der Überzeugung, dass sie unschuldig ist. Und die Kinder, die mir unheimlich viel Kraft geben. Wir haben es geschafft, uns gegenseitig, sage ich mal, so viel Kraft zu geben und uns so zu stärken, dass es halt funktioniert auch. Ja, und eben der Gedanke, das Wissen, sie ist unschuldig. Und ich kann, das geht einfach nicht. Ich kann meine Frau nicht fallen lassen, nur weil da ein Urteil steht. Ich meine, ich kenne meine Frau seit jetzt 29 Jahren, sind wir verheiratet. Wir haben schon einige schwere Zeiten hinter uns gebracht, gemeinsam. Und da lernt man einander vertrauen und man weiß, wie der andere tickt. Und niemals, niemals.
Wie offen gehen Sie mit der Situation um, wenn gefragt wird, wo Ihre Frau ist?
Gut, da muss man differenzieren. Nicht jeden geht das was an. Aber wenn ich aktiv von jemandem angesprochen werde, habe ich kein Problem damit, drüber zu sprechen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kehrt in sich hinein und frisst es in sich hinein. Dann hat man natürlich das Problem, dass man ein Opfer ist, zum Opfer auch wird. Oder man geht offensiv mit der Sache um, zeigt breite Schultern, aufrechter Gang und geht progressiv in die Sache rein. Und das ist mein Weg gewesen.
Was denken Sie, was in der Nacht passiert ist?
Weiß ich nicht. Da habe ich mit meiner Frau natürlich drüber gesprochen. Ich weiß, dass meine Frau in der Beziehung schon früher mal Probleme hatte und auch mit ihrem Leben abschließen wollte. Aber dass das in der Nacht, ich war ja nicht zu Hause, dass es wieder so weit ist, wusste ich natürlich nicht.
Was denken Sie, was ist mit Ihren Eltern passiert, wenn Ihre Frau es nicht war?
Gute Frage. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer es letztendlich war. Das weiß ich auch nicht. Es gibt Vermutungen, ja. Und natürlich hat man im Kopf so eine interne Rangliste. Aber das gilt es ja erstmal auch zu beweisen. Es ist schwierig. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Lösung dafür.
Und mal abgesehen von möglichen Alternativtätern, die du jetzt, sage ich mal, auf dem Schirm hättest, es ja durchaus auch immer noch die Möglichkeit gibt, dass die Tat auch von einem gänzlich Unbekannten oder im Plural gesprochen Unbekannten begangen worden sein könnte. Das konnte ja niemals in Gänze ausgeschlossen werden.
Also was mich sehr verwundert hat, ist, meine Eltern kamen ja aus dem Urlaub und egal aus welchem Urlaub die wiederkamen, ob das, sage ich jetzt mal, aus der Karibik war, da gab es ein Handtuch, ja, mit einem Karibikmotiv, oder ob die aus Indien wiederkamen, da gab es irgendwelche Elefantchen. Jetzt kamen sie aus der Loire zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nichts mitgebracht haben, aber wir haben nichts gefunden. Das hat mich schon sehr, sehr stutzig gemacht.
Wobei ja sonst nichts gefehlt hat und auch nichts durchwühlt wurde.
Nein, ja, ist richtig. Es wurde sonst auch nichts vermisst. Es war nichts Offensichtliches. Es war nichts Durchwühltes. Und das macht mir. Die Auffindesituation war ja auch eine ganz komische in dem Sinn. Es war kein Stuhl verrückt. Es wurde nichts durch die Gegend geworfen. Es lag alles genau da, wo es hingehört. Ja. Es war keine Unordnung. Es sah auch nicht nach einer Kampfsituation in dem Sinn aus, dass irgendwelche Stühle verrückt waren oder eine Kommode verschoben oder ein Bild schief hängen oder sonst irgendwas. Verwunderlich. Deswegen gehe ich persönlich nicht davon aus, dass es ein Täter war. Ich gehe davon aus, dass es mehrere waren, also zwei mindestens, weil ich kenne meine Mutter, die ist ziemlich rabiat, die kann sich wehren, die hat auch keine Angst in dem Sinn. Die hat in dem Laden sich durchsetzen müssen. Da waren Leute, die haben Sachen geklaut und die hat die an die Wand gestellt, hat ihnen die Sachen abgeholt und hat gewartet, bis die Polizei kam. Also die kann sich wehren. Und durch ihre Arbeit waren die auch beide sehr fit, gesundheitlich, kräftig auch. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn mein Vater, sage ich mal, das Messer an der Kehle hat, so war es ja letztendlich, dass meine Mutter dann im Bett liegt und zuguckt, was da passiert. Von daher muss da ein Zweiter gewesen sein, der sie daran gehindert hat oder, sage ich mal, mit attackiert hat, dass das zeitgleich war. Sonst hätten die sich gegenseitig geholfen. Da steht ja nicht der eine in der einen Seite vom Raum und der andere in der anderen und guckt zu, was da passiert.
Und fest steht ja laut Obduktionsergebnis, dass deine Mutter ja nicht weit gekommen war. Ja. Allenfalls, dass sie sich in ihrem Bett noch aufsetzen hatte können und dann es schon zu dieser bestialischen Tat gekommen war. Ja.
Darüber sprechen wir aber auch immer. Man weiß nie, wie sich jemand in einer Schocksituation dann tatsächlich verhält. Es sind natürlich dann auch Vermutungen an der Stelle. Können Sie uns noch mal mitnehmen zu dem Punkt, als das Urteil dann tatsächlich gefallen ist, als Sie wussten, Ihre Frau geht jetzt erstmal für die nächsten Jahre ins Gefängnis?
Ja, ich war ja beim Urteil nicht dabei. Ich war ja zu Hause. Unser Anwalt hatte mir gesagt, bleib zu Hause, es bringt nichts. Also habe ich den Rechner angemacht, meinen PC, und habe da dann irgendwann unten in der Laufschrift bei irgendeinem Fernsehsender, ich weiß es nicht mehr, gesehen, dass meine Frau verurteilt worden ist. Und ganz ehrlich, mir ist das Blut aus dem Kopf gelaufen. Ich dachte, es darf nicht wahr sein. Weil wir waren bis zum letzten, also wirklich bis zur letzten Sekunde davon überzeugt, dass das einen Freispruch geben muss, weil es gibt keine Beweise.
Frau Schemmer, Ihr Mann hat gerade gesagt, als das Urteil gefallen ist, war er selbst nicht im Gerichtssaal.
Nein, das wollte ich nicht.
Mhm. Warum?
Weil es immer sein kann, dass es zu einem Urteil kommt. Und er hätte ja die Kinder nicht alleine zu Hause lassen können, die hätte er mitnehmen müssen. Und auch bei einem Freispruch gibt es auch einen Presserummel und ich wollte meine Kinder heraushalten. Also für mich ist die oberste Priorität immer der Schutz der eigenen Familie.
Wie war das für Sie zu sehen, dass dieses Verfahren so viel Aufsehen erregt hat?
Widerlich.
Ja. Teilweise haben sich die Leute auch freigenommen, um mit dabei zu sein. Ja. Haben Sie da viele bekannte Gesichter gesehen?
Nein. Nur die ehemalige Nachbarin. Aber ansonsten, ich kann sowas nicht verstehen. Mir wird es nie einfallen, einem Prozess beizuwohnen, mir das anzuschauen. Vor allem, wenn es um eine so schreckliche Sache geht. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Was ist Ihnen in dem Moment, als das Urteil gesprochen wurde, durch den Kopf gegangen?
Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr. Verzweiflung mit Sicherheit, aber ich war fertig, natürlich.
Das wird ja auch oft immer gesagt, dass teilweise Angeklagte sehr teilnahmslos wirken, Alex.
Klar kann das daran liegen, dass man im Vorfeld Beruhigungsmittel bekommt, zum Beispiel vor ganz besonders belastenden Tagen, wie zum Beispiel einer Urteilsverkündung. Aber natürlich ist es auch ganz wichtig, dass man als Strafverteidiger seinen Mandanten auch einbläut, möglichst wenig Regung zu zeigen. Denn nicht selten leiten die Prozessbeteiligten daraus dann ihre eigenen Schlüsse davon ab. Ja, weil man jetzt vielleicht in einem besonderen Moment wegguckt. Oder ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, beim Dreifachmord von Starnberg, dass unser Mandant sich sehr genau die Tatortbilder angesehen hatte, wohingegen der, nennen wir ihn jetzt mal Haupttäter, ganz stoisch in die Leere geguckt hatte und bloß nicht auf diese Tatortbilder. Natürlich kannst du da deine hobbypsychologischen Schlüsse ziehen und sagen, ja gut, unser Mandant war nicht mit am Tatort anwesend, ist der beste Beweis dafür, dass er sich jetzt dafür interessiert, der andere eben schon, mutmaßlich zumindest, und deshalb kann er sich jetzt diese schrecklichen Bilder nicht ansehen. Aber solche Schlüsse kannst du in der Psychologie nicht ziehen. Du kannst nicht Rückschlüsse daraus ziehen, wie jemand guckt, wie jemand nicht guckt. Und genau deshalb bläuen gerade im Strafrecht die Anwälte ihren Mandanten ein, möglichst wenig Regungen zu zeigen, damit genau das nicht passiert.
Wie war es denn für Sie, die Tatortbilder zu sehen?
Ich habe sie mir nicht angeschaut. Also meine Anwältin hat gleich gesagt, Frau Schemmer, schauen Sie es sich nicht an. Und es sind Angehörige und Sie möchten so etwas von Ihren Angehörigen natürlich nicht sehen.
Was haben Sie in der Nacht gemacht, als Ihre Schwiegereltern umgebracht wurden?
Ich war zu Hause erst, dann war ich kurz weg, war wieder mal in Verzweiflungstat unterwegs, aber ich war gegen 1 Uhr zu Hause. Meine älteste Tochter hat mich auch nach Hause kommen hören. Wir hatten damals noch 2 Hunde, die Theater gemacht haben. Aber was und wie in dieser Nacht war, triggert irgendwo doch noch so, dass selbst die Psychologen gesagt haben, wenn sie nochmal begutachtet werden, Frau Schemmer, sie müssen dieses Thema nicht mehr anreißen. Es geht nicht mehr um die Vergangenheit, es geht um die Zukunft. Und in dem Moment, wo ich wieder drüber nachdenke, drüber rede, komme ich in diese Situation wieder rein, kommen diese Gefühle wieder hoch. Und auch wenn ich sage, ich bin eigentlich geheilt, geht es nicht einfach so an mir vorbei. Ich möchte nach vorne schauen und ich möchte solche negativen Dinge einfach nicht mehr besprechen.
Sie mussten diese Nacht, die Sie jetzt hier nicht mehr schildern wollen, was wir natürlich vollkommen respektieren, ja trotzdem vor kurzem nochmal durchleben. Sie haben einen Lügendetektortest gemacht.
Ja.
Wie war das für Sie?
Mit Abstand erstmal spannend. Als mein Anwalt davon gesprochen hat, habe ich nur gedacht, okay. Er hat mir dann noch erzählt, dass es nicht so ist, wie wir das im Fernsehen sehen. Und als dieser Termin aber näher rückte, habe ich immer mehr die Befürchtung gehabt, weil ja in den letzten Jahren, also von dem Moment der Verhaftung an, immer wenn irgendwo ein Lichtblick war, ist es schiefgegangen. Ich habe immer Hoffnung bekommen und die wurde wieder zerstört. So dass ich eigentlich an dem Tag, als wir dann nach Köln gefahren sind zu dieser Expertin, habe ich immer mehr die Befürchtung gehabt, was ist jetzt, wenn wegen irgendetwas, weil du vielleicht zu nervös bist oder, diese Frau sagt, ich kann keine eindeutige Aussage machen. Und keine eindeutige Aussage heißt nicht, dass ich die Wahrheit spreche. Und das war natürlich meine Befürchtung, aber sie war unheimlich einfühlsam und bei den Fragen, es sind ja nicht nur Fragen hin, sind sie das gewesen, es sind auch Fragen rund ums Leben ansonsten oder eine Frage war zum Beispiel, haben sie schon mal einem Lebewesen wehgetan? Natürlich sagt man dann nein, aber im Hinterkopf hatte ich habe mal 2 Enten überfahren. Die sind mir so vors Auto gerannt und ich habe wochenlang von diesem furchtbaren Geräusch, das ging so nur so duff, duff, und ich habe wochenlang davon geträumt, obwohl ich es nicht verhindern konnte. Die sind unter der Leitplanke hergeschossen. Ich bin nicht mal schnell gewesen, aber in der Dunkelheit, es war nicht zu verhindern. Und dann habe ich das erzählt. Ich sage, da habe ich den Tieren ja wehgetan. Ich meine, die sind gestorben. Ja gut, sagt sie, sie müssen mir alles erzählen, was sie so im Kopf haben. Weil man hat es im Hinterkopf, beantwortet dann die Frage mit Nein und dann gilt es als Lüge. Dann wurde die Frage wieder verändert in, haben sie schon mal abgesehen von dem, was sie mir erzählt haben, einem Lebewesen wehgetan?
Und du hast den Lügendetektortest bestanden?
Ich habe diesen Test bestanden und ich hätte nie vorhersagen können, was das mit mir macht. Als ich dann nachfragte, naja, wenn Sie dann jetzt wenigstens eine gute Nachricht haben, meinte sie nur, Frau Schemmer, unser Ergebnis ist so etwas von eindeutig. Sie sagen so eindeutig die Wahrheit. Ich bin in dem Moment nur noch zusammengebrochen.
Und um das trotzdem nochmal hier für euch einzuordnen, der Polygraph, also der Lügendetektortest, ist sehr umstritten. Die Kritik, sie gelten als manipulierbar und sind in der Regel bei uns in Deutschland auch nicht zugelassen. Da gibt es ein paar Einzelfälle, wo er tatsächlich mal herangezogen wurde. Alex, du und deine Kollegen, ihr wollt jetzt ein Wiederaufnahmeverfahren anstoßen. Dafür braucht es neue Beweise bzw. neue Tatsachen. All das, was vor 11 Jahren vor Gericht schon verhandelt wurde, darf nicht nochmal neu angeführt werden. Sollte eine Wiederaufnahme erfolgreich sein und Sie kämen tatsächlich frei, wie stellen Sie sich Ihr weiteres Leben vor?
So wie es bis immer gewesen ist. Nach Hause, na gut, ich habe meine Kinder nicht mehr, um die ich mich kümmern kann. Die sind alle erwachsen und ausgezogen, aber ja, mal schauen. Eigentlich ein ganz normales Leben weiterführen. Nachholen kann ich nichts, also ich kann nichts aufholen, nachholen. Was ich verpasst habe, habe ich verpasst. Das muss ich so akzeptieren.
An was denken Sie da?
Die Schulabschlüsse meiner Kinder, die Abschlussbälle, dass ein Beruf finden, die Ausbildung beginnen, die Ausbildung abschließen, so die wichtigen Meilensteine, ganz zu schweigen von Urlauben, von Wochenendausflügen. Wir haben als Familie immer unheimlich viel an den Wochenenden unternommen. Unsere Töchter durften auch Freunde mitnehmen. Und die Entwicklung vom pubertierenden Jugendlichen zur erwachsenen jungen Frau, das habe ich ja immer nur in Sequenzen bei Besuchern mitbekommen. Und meine Familie hat da die gleiche Strategie gefahren wie ich. Ich wollte sie schützen und ihnen nicht zeigen, wie schlecht es mir teilweise geht. Und die wollten mir natürlich auch bei Besuchen nicht von irgendwelchen Pubertierproblemen erzählen.
Die Ermittler sind ja lange im Dunkeln getappt. Wann haben Sie das erste Mal realisiert, dass Sie beschuldigt werden?
Dass jemand, der etwas davon hat, wenn eine andere Person tot ist oder den Toten findet, in Verdacht steht, weiß jeder, der schon mal einen Tatort geguckt hat. Also das war von Anfang an klar, dass auch in unsere Richtung geschaut wird. Ich habe immer gehofft, dass sie irgendwann dann in die richtige Richtung schauen. Und meine Nachbarin kam ja irgendwann an und meinte mal, lass uns mal Eis essen gehen. Das haben wir dann auch gemacht. Und bei der bin ich ja am angeblichen Tatabend bis kurz vor 9 gewesen. Und ich hatte ihr irgendwann gesagt, dass ich ihren Namen genannt habe und dass sie sich bitte Gedächtnisprotokoll macht. Ich mit ihr aber nicht darüber sprechen darf, dann heißt es nachher, sie wäre beeinflusst von mir. Und dann sind wir Eis essen gegangen. Sie zog dann sehr effektheischend ein Schreiben aus ihrer Handtasche und meinte so, huch, ich habe jetzt eine Vorladung. Das war ja Monate später erst. Und dann habe ich nur gesagt, das ist ja wunderbar. Dann wird das endlich überprüft. Klar war aber, wenn sie dann erst die Vorladung kriegt, dass die halt immer noch da oder in unsere Richtung ermitteln. Sie hat mir dann bei diesem Gespräch im Eiscafé ein Alibi angeboten, woraufhin ich ihr dann so ungefähr gesagt habe, dass das schön und verlockend ist, aber nein, danke, lass das mal lieber, weil wenn das rauskommt, dass man nur um seine Ruhe zu haben jetzt lügt, dann ist man ja richtig dran. Diese Dame war verkabelt. Das war die ganze Zeit mit der Polizei abgesprochen. Sie hat sich schon vorher da gemeldet, hat sich als Superzeugin dargestellt, hat im Internet gehetzt und. Aber das Ergebnis dieser Verkabelung war so schlecht, angeblich laut Polizei, dass uns auch die schlechte Aufnahme vor Gericht nicht vorgespielt werden konnte. Ich gehe davon aus, hätte ich gesagt, lass uns das mal machen, wäre das keine schlechte Aufnahme gewesen. Dann wäre uns das vorgespielt worden. Aber ich habe abgelehnt. Und schwupp, ich unterstelle das einfach mal, ist die Aufnahme leider nichts geworden.
Wenn wir gerade beim Alibi sind, auch das ist eins der Indizien des Gerichts, dass Sie Ihre Tochter nach einem Alibi gefragt haben, als Sie sozusagen auch abgehört wurden.
Da haben wir neulich mal von gesprochen, aber ich kann mich an dieses Gespräch in dem Sinne, dass ich sie gefragt habe, kannst du mir eins geben, nicht erinnern. Ich denke mal, dass wir sicher darüber gesprochen haben, ob sie das gehört hat, ob sie was mitbekommen hat. Im Endeffekt ist ja nur interessant, hat sie gehört, dass die Hunde so gebellt haben oder nicht. Gesehen haben wir uns nicht, habe ich auch nie behauptet. Es ging im Endeffekt nur darum, hat sie das gehört oder hat sie das nicht gehört? Weil unsere Hunde haben damals, wenn man nur kurz raus war zum Müll wegbringen, beim Zurückkommen die halbe Hütte abgerissen, weil sie sich so gefreut haben. Und es ist sehr, sehr schwer, sich nachts ins Haus zu schleichen, ohne dass einer von beiden anschlägt.
Sollte das Wiederaufnahmeverfahren erfolgreich sein und sie wieder in Freiheit sein, macht man sich Gedanken darüber, was die anderen Menschen von einem denken? Ob sie weiterhin denken, dass man ja eine verurteilte Mörderin ist?
Schon lange nicht mehr. Nein, das darf man nicht. Also dafür bin ich jetzt zu lange in Haft. Wer das glauben möchte, glaubt es doch sowieso. Und Sie wissen ja auch nicht, also jeder draußen in Freiheit weiß nicht, was sein Nachbar, der ihn anlächelt, hintenrum über ihn erzählt oder denkt. Und das muss mir egal sein.
Danke, Frau Schemmer, und danke, Herr Schemmer, dass Sie ja sich zu diesem schwierigen Fall geäußert haben. Ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich hoffe, dass Wahrheit und Gerechtigkeit siegen wird, wie auch immer sie aussehen mag.
Dankeschön.
Und wir halten euch natürlich in diesem Podcast weiter auf dem Laufenden, sollte es zu einer Wiederaufnahme in diesem Fall kommen. Über 4 Folgen haben wir über diesen Fall gesprochen, der bis heute wahnsinnig viele Menschen beschäftigt und bei dem bis heute einige Fragen ungeklärt sind. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch danke an dich, Alex. Komm wieder safe hier zurück in den Süden. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns sehr gern durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal. Und bevor wir gleich zu unserem Podcast-Tipp für heute kommen, wir sind nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Und da gibt es auch einen Preis, den ihr vergebt, das Publikumsvoting. Also wenn ihr hier gern mit dabei seid, wenn ihr unseren Podcast gern hört, dann würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr online auf der Seite vom Deutschen Podcast-Preis für uns abstimmt, deutscher-podcastpreis.de. Da sucht ihr uns einfach unter Bayern 3 True Crime und da seht ihr dann auch unser Cover und drunter kann man dann auf Abstimmen klicken. Also vielen, vielen Dank schon mal. Und an der Stelle lassen wir euch Podcast-Suchtis nicht allein. Wenn ihr How to Sell Drugs Online Fast geschaut habt oder den Tatortreiniger, dann sagt euch bestimmt der Schauspieler Bjarne Mädel was. Der spielt nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Hörspiel einen Ermittler, der heißt Sörensen. Und es gibt mehrere Fälle mit ihm. Unsere Krimi-Empfehlung ist jetzt sein vierter. Da geht es um ein Auto, das in ein Volksfest rast. Und Sörensen muss rausfinden, was genau dahinter steckt. Sörensen sieht Land. Unsere heutige Podcast-Empfehlung für euch. Wie immer kostenlos und vor allem werbefrei in der ARD-Audiothek-App. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche hier gemeinsam aus dem Studio.
Und dann heißt es aber nicht mehr Moin Moin, sondern Servus.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.